Wiedersehen macht Freude. Ich hoffe, von uns kennt jeder die Freude des Wiedersehens. Wenn man einen Freund oder einen Familienangehörigen nach langer Wartezeit endlich wieder treffen kann. Vielleicht kennst du Szenen, wo du am Flughafen oder am Bahnsteig gewartet hast, wann werde ich ihn endlich wiedersehen? Ein Missionar aus dem 19. Jahrhundert, er berichtete einmal, dass er und die ganze Schiffsmannschaft sich nach langer Abwesenheit und zusätzlich monatelanger Heimfahrt über den Ozean endlich dem Heimathafen näherten. Die Freude und die Erwartung der ganzen Besatzung auf dem Schiff, die war so groß, dass sie ständig an Deck liefen und Ausschau hielten, ob denn der Hafen schon zu sehen ist. Und mit der Zeit wurde die Freude so groß, dass diese Seemänner kaum noch ihrer Arbeit auf dem Schiff nachgehen konnten. Und es war deswegen nicht unüblich, dass vom Hafen aus ein Boot ausgesandt wurde mit Schiffsmännern, die dann das ankommende Schiff mit der freudigen Besatzung sicher in den Hafen einfuhren. Wiedersehen macht Freude. Tatsächlich, ich glaube, die Freude, geliebte Menschen nach Zeiten der Entbehrung, nach Zeiten des Vermissens, des Wartens wiederzusehen, gehört zu den größten Freuden in dieser Welt. Es ist verbunden mit ganz starken Emotionen, aber auch verbunden mit so einem ganz großen Kontrast. Auf der einen Seite die Traurigkeit während des Wartens und dann auf der anderen Seite die dadurch umso größere Freude beim Wiedersehen. In den Abschiedsreden Jesu, die Johannes uns sehr eindrücklich schildert, da nimmt Jesus Abschied von seinen Jüngern. Und in unserer Serie durch das Johannesevangelium befinden wir uns hier mitten in diesen letzten Abschiedsreden, wo Jesus sich verabschiedet. Er weiß, er wird gehen. Und er hat seine Jünger getröstet, indem er sie belehrt hat. Belehrt von Person und Wirken des Vaters. Belehrt von seiner eigenen Person und das, was er tut. Und auch belehrt vom Heiligen Geist. Und hier im 16. Kapitel, in Johannes Kapitel 16, hat er gelehrt von der Wirksamkeit und der Aufgabe des Heiligen Geistes. Und er spricht ganz deutlich davon, dass der Heilige Geist zeugt. Er zeugt von Christus hier in dieser Welt. Er überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Er zeugt auch in der Gemeinde, indem er in alle Wahrheit hineinführt, in denen er Christus erkennen lässt und uns vorbereitet und uns dazu führt, dass wir Christus verherrlichen. Und in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext nun, deutet er auch auf die Freude des Wiedersehens. Lest doch mit mir Johannes Kapitel 16, die Verse 16 bis 24. Eine kleine Weile, und ihr seht mich nicht mehr. Und wieder eine kleine Weile, und ihr werdet mich sehen. Es sprachen nun einige von seinen Jüngern zueinander, was ist das, was er zu uns sagt? Eine kleine Weile, und ihr seht mich nicht mehr, und wieder eine kleine Weile, und ihr werdet mich sehen, und ich gehe hin zum Vater? Sie sprachen nun, was ist das für eine kleine Weile, wovon er redet? Wir wissen nicht, was er sagt. Jesus erkannte, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen, forscht ihr darüber miteinander, dass ich sagte, eine kleine Weile und ihr seht mich nicht mehr und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet. Aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Die Frau hat Traurigkeit, wenn sie gebiert, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, gedenkt sie nicht mehr der Bedrängnis, um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen. Und euer Herz wird sich freuen. Und eure Freude nimmt niemand von euch. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebetet in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Die Freude des Wiedersehens. Johannes beschreibt uns, wie ratlos die Jünger waren, als sie Jesus hier hörten. Seine Aussage ist schwer zu verstehen. Johannes betont diesen Satz mit dieser kleinen Weile und dem Wiedersehen in besonderer Weise, indem er ihn in nur 4 Versen 3-mal wiederholt. Anstatt es irgendwie zusammenzufassen, will er uns Leser offensichtlich dazu anregen, diesen Satz wirklich zu beachten. Wie Johannes diesen Satz einbaut, den Jesus sagt und den die Jünger wiederholen und Jesus dann noch einmal aufgreift, das wirkt schon fast ein wenig amüsant, oder? Ja, es ist ein schwieriger Satz, aber ich stelle mir vor, als Johannes sein Evangelium aufschrieb, als Johannes diese Sätze aufschrieb, ich stelle mir vor, er musste dabei schmunzeln. Ja, ich glaube, Johannes freute sich, als er diese Zeilen aufschrieb. Und ich hoffe, dass es auch uns heute Morgen zur Freude verhilft, auch wenn es kein leicht zu verstehender Abschnitt ist. Die groben Züge, der Schwerpunkt oder die Hauptaussage ist sehr deutlich und klar. Es geht um Abschied. Jesus informiert seine Jünger, dass sie ihn für eine Zeit nicht mehr sehen werden. Und aus diesem Abschied resultiert Traurigkeit. Die Jünger hatten Jesus lieb. Sie waren gerne mit ihm zusammen. Und wenn er geht, sind sie natürlich traurig. Und diese Traurigkeit wird sogar noch verstärkt dadurch, dass die gottlose Welt, die Jesus hasst, sich umso mehr über diesen Abschied freuen wird. Die werden jubeln, die werden sich freuen, während die Gläubigen traurig sind. Doch Jesus verspricht die Freude des Wiedersehens. Er verspricht, dass seine Jünger ihn wiedersehen werden. Und dann wird die Freude groß sein. Es geht um Freude in unserem Predigtext. Freude nach dem Leid. Ja, Freude, die aus dem Leid geboren wird. Die Freude des Wiedersehens mit Jesus Christus. Nun, unser Text fiel nicht nur den Jüngern schwer, richtig zu verstehen. Auch für uns heute, nach 2000 Jahren, ist es nicht ganz einfach, diese Aussagen richtig auszulegen. Ich möchte kurz auf 3 Auslegungen eingehen, die alle möglich sind und darum auch innerhalb bibeltreuer Verkündigung vertreten werden. Die Unterschiede und damit auch die größten Schwierigkeiten, sie drehen sich um diese Fragen, was meint Jesus eigentlich mit kleine Weile und wann und wie findet das Wiedersehen statt, das Jesus verheißt. 3 Auslegungen. Die erste, Tod und Auferstehung. Eine gängige Auslegung ist, dass Jesus hier von seinem nahen Tod am Kreuz und seiner Auferstehung spricht. Also eine kurze Weile und ihr seht mich nicht mehr. Hier wäre die kurze Weile nur ein paar Stunden, bis er am Kreuz stirbt und in ein Grab hinter einen schweren Stein gelegt wird. Die Jünger, sie sahen Jesus nicht mehr. Sie weinten und trauerten und waren traurig, während die Welt spottete und sich freute. Aber nach wieder einer kurzen Weile, nämlich am 3. Tag, ist Jesus auferstanden und er zeigte sich auch seinen Jüngern 40 Tage lang. Da freuten sie sich, dass sie ihn wiedersehen konnten. Das Wiedersehen war also nach 3 Tagen und sie sahen Jesus wieder von Angesicht zu Angesicht wie vor seinem Tod. Das ist eine mögliche Auslegung. Die zweite Auslegung ist die Himmelfahrt und Pfingsten. Hier geht es darum, dass Jesus nach einer kleinen Weile von dieser Erde in den Himmel auffährt. Also nach Tod und Auferstehung ist Jesus ja leibhaftig in den Himmel aufgefahren und seine Jünger sahen ihn von da an nicht mehr, so wie sie es vorher gewohnt waren. Auch das brachte große Traurigkeit mit sich. Doch nach einer kurzen Weile, nämlich nach 10 Tagen nach seiner Himmelfahrt, wurde der Heilige Geist in Kraft über die Jünger ausgegossen. Und durch den Geist begegnete Jesus ihnen auf eine neue Weise, auf eine geistliche Weise, und sie sahen ihn. Nicht mit den fleischlichen, nicht mit den natürlichen Augen, aber mit den Augen des Geistes. Und diese Erkenntnis brachte den Jüngern sowohl großen Freimut als auch Freude, sogar inmitten von Bedrängnis und Leid. Die dritte mögliche Auslegung ist die, dass Jesu Abschied ebenfalls das Ende seines öffentlichen Wirkens auf dieser Erde meint. Also, dass er nach seinem Tod und seiner Auferstehung in den Himmel zum Vater aufgefahren ist. Und seine Jünger, sie schauten ihm nach, wie er mit einer Wolke aufgehoben wurde in den Himmel und sahen ihn dann nicht mehr. Das Wiedersehen findet nach dieser Auslegung aber nicht bei der Geistausgießung zu Pfingsten statt, sondern bei der Wiederkunft Jesu, wenn er mit Herrlichkeit und Pracht leibhaftig wieder auf diese Erde kommt und alle Gläubigen ihn sehen werden, wie er ist. Wie gesagt, alle drei Auslegungen sind biblisch möglich und zu jeder Herangehensweise könnten einige gute Begründungen aufgezählt werden. Ich glaube auch, dass alle drei Auslegungen im Zusammenhang, in diesem Kontext eine gewisse Rolle spielen, aber dass es eine Hauptauslegung gibt, einen Schwerpunkt. Ich halte die dritte Auslegung von der Himmelfahrt und der Wiederkunft Christi am plausibelsten. Und im Kontext der Abschiedsreden, im Kontext des Johannesevangeliums am besten belegt. Ich will euch 6 Gründe verraten, warum ich das glaube. Zunächst einmal die Wiederholungen. 3-mal in 4 Versen wird der Satz Jesu hier wiederholt. Und natürlich hat Johannes hier alles sehr, sehr gewissenhaft aufgeschrieben, was Jesus gesagt hat. Gerade diese Abschiedsreden sind sehr detailliert. Aber selbst bei ganz genauen Beschreibungen der Aussagen wäre diese Wiederholung gar nicht nötig gewesen. Johannes hätte auch einfach schreiben können, die Jünger aber sprachen zueinander, was ist das, was er zu uns sagt? Ja, die Aussage wurde ja direkt vorher schon wiedergegeben. Er hätte den Satz nicht wieder und wieder wiederholen müssen. Aber ich glaube, Johannes hat in der Führung und Inspiration des Heiligen Geistes die Leser des Evangeliums im Sinn. So wie wir, heute Morgen. Ich glaube, dieser Satz wird 3-mal wiederholt, damit man nicht so schnell drüber hinweglesen kann und denkt, ach ja, das galt für die Jünger damals einfach und jetzt müssen wir mal gucken, was als nächstes kommt. Sondern der Leser, wir heute Morgen, wir werden wieder und wieder auf diesen Satz gestoßen, damit wir uns damit beschäftigen, damit wir uns fragen, gilt dieser Satz auch mir heute? Hat es eine Bedeutung für mich hier und jetzt? Der zweite Grund ist die Aussage, ich gehe zum Vater. In dieser zweiten Wiederholung, also da, wo die Jünger wiedergeben, was Jesus gesagt hat, da heißt es hier in Vers 17, geben sie diesen Satz wieder, aber geben einen interessanten Zusatz. Vers 17, es sprachen nun einige von seinen Jüngern zueinander, was ist das, was er zu uns sagt? Eine kleine Weile und ihr seht mich nicht, und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen, und ich gehe hin zum Vater. Offensichtlich hat Jesus auch in diesem Zusammenhang davon gesprochen, dass er zum Vater geht. Das hat er auch schon mal vorher getan, gerade hier in den Abschiedsreden. Und seine Jünger hatten es auch damals nicht so richtig verstanden, konnten es nicht so richtig einordnen. Was meint Jesus damit, dass er zum Vater geht? Und hier verstehen sie es wieder nicht und deswegen konzentrieren sie sich auf die Aussage eine kleine Weile. Was meint Jesus mit kleiner Weile? Und diesen anderen Zusatz, und ich gehe hin zum Vater, den beachten sie gar nicht. Ich denke, wir sollten heute Morgen nicht den gleichen Fehler begehen wie die Jünger in ihrer Ratlosigkeit. Ich gehe hin zum Vater, sagt Jesus. Und das ist eine Beschreibung von Jesu Himmelfahrt nach dem abgeschlossenen Auftrag hier auf der Welt, dass er für alle, die zu ihm gehören, gestorben ist, auferstanden ist und dann nach abgeschlossener Mission wieder zurück zum Vater kehrt. Darum glaube ich, dass die Zeit, bis zu seinem Fortgang aus dieser Welt bei der Himmelfahrt die erste kleine Weile beschreibt. Der dritte Grund ist, dass Jesus von jenem Tag spricht. Wann ist das Wiedersehen? In Vers 23 spricht er von einem ganz bestimmten Tag. Ich lese mal ab Vers 22. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude wird niemand von euch nehmen und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Das Wiedersehen bezieht Jesus auf einen ganz bestimmten Tag. Natürlich war Pfingsten auch an einem Tag, doch in der Bibel wird der Tag oder jener Tag ganz häufig verknüpft mit dem letzten Tag dieser Welt, also dem Tag von Jesu Wiederkunft und dem Weltgericht. Und deswegen passt es auch, dass hier dieser Tag beschrieben wird als ein Tag, an dem die Jünger, wenn sie Jesus wiedersehen, keine Fragen mehr haben werden. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Tag, an dem ihr keine Fragen mehr habt. Der Auferstehungstag war auch ein gewaltiger, ein absolut gigantischer, ein bedeutender Tag. Doch die Jünger, sie hatten bei aller Freude, bei allem Jubel des Wiedersehens, dass ihr Herr auferstanden ist, sie hatten noch viele Fragen. Sogar nach 40 Tagen, in denen Jesus seine Jünger wieder und wieder belehrt hat über das Reich Gottes, da fragen sie ihn noch kurz vor der Himmelfahrt, wann er denn sein Reich aufrichten wird. Wenn Jesus sagt, an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen, klingt es für mich am meisten nach dem Tag seiner Wiederkunft. Wenn er kommt und sogar alle Fragen zur Eschatologie, zur Zeit und Zeitpunkten der Endzeit geklärt werden, wo keine offenen Fragen mehr sind. Dann wird niemand mehr fragen, Herr, wie lange noch? Herr, warum? Herr, wann kommst du endlich? Herr, wie lange soll ich das noch ertragen? Dann wird kein Gläubiger mehr fragen, sondern er wird schauen, was er geglaubt hat, nämlich den Herrn in seiner Herrlichkeit. Und dieser Tag, er wird auch beschrieben, hier im Johannesevangelium, als ein Tag unvergänglicher Freude. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Dieses Wiedersehen mit Jesus bringt eine Freude mit sich, die niemand mehr nehmen kann. Unvergängliche Freude. Untrübbare Freude. Ich denke, es ist richtig, wenn wir sagen, durch den Glauben an Jesus Christus haben wir hier und jetzt den Grund ewiger Freude. Wir haben den Grund ewiger Freude. Aber ist es nicht auch wahr, dass Krankheit, Not, Sünde, Leid, Bedrängnis, Hass, Sorgen, Einsamkeit, Verlust, all diese Dinge, sie uns oft diese Freude, die wir eigentlich kennen und haben dürfen, dass sie diese Freude überdecken, dass sie diese Freude trüben, dass sie diese Freude uns eine Zeit lang rauben in dieser Welt? Kennt ihr das nicht auch? Dass Traurigkeit im Herzen Überhand nimmt? Im vollsten Sinne wird unvergängliche Freude da sein, wo es heißt, dass Gott jede Träne von unseren Augen abwischen wird und der Tod nicht mehr sein wird, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz. Jesu Wiederkunft wird ein Tag sein unvergänglicher Freude. Eine Freude, die von nichts und niemandem mehr geraubt werden kann. Und diese Freude, sie entstammt nicht nur aus einem geistlichen Schauen Jesu, sondern Jesus sagt ganz ausdrücklich, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen. Nicht nur werden die Jünger Jesus sehen, sondern Jesus sagt, ich werde euch wiedersehen. Und das wird die Freude vollkommen machen. Die Gläubigen schauen Jesus und Jesus schaut die Gläubigen persönlich, leibhaftig. Der vierte Grund ist das Gebet. Bis zu diesem Tag der Wiederkunft, bis zu diesem Tag dieser Freude des Wiedersehens, steht hier etwas im Vordergrund, nämlich das Gebet. Vers 23, und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen wird er euch geben. Die kleine Weile der Traurigkeit bis zu jedem Tag soll gefüllt werden mit vertrauensvollem Gebet zum Vater im Namen Jesu. Und ich denke nicht, dass Jesus hier nur eine besondere Gebetsverheißung für die Zeit zwischen Karfreitag und Ostersonntag meint oder nur zwischen der Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, sondern dass diese Verheißung der Gebetserhörung die gesamte Zeit der Christen betrifft, zwischen Jesu Himmelfahrt und seiner Wiederkunft. Eine Verheißung an die Gemeinde in allen Zeiten. Wir dürfen in Jesu Namen zum Vater beten, bei aller Not, bei aller Bedrängnis, bei aller Traurigkeit, bei aller Hilflosigkeit, die uns hier in diesem Leben begegnet. Wir dürfen beten, dass er uns zur versprochenen, zur überfließenden Freude bringt. Der fünfte Grund ist das Bild der Geburtswehen. Jesus verwendet hier eine sehr anschauliche, eine vielsagende Illustration. Er vergleicht die Traurigkeit, die seine Jünger erleben werden, mit den Geburtswehen einer Frau. Ein Schmerz, den Männer sich vermutlich niemals richtig vorstellen können. Doch es ist tatsächlich so, sobald eine Mutter ihr Neugeborenes sieht, von Angesicht zu Angesicht, da überwiegt die Freude so sehr, dass sogar der große Schmerz der Geburt vergessen wird. Wenn das nicht so wäre, gäbe es wahrscheinlich nur noch Einzelkinder. Aber es ist wahr, die Freude über das neue Leben, über das Leben des Kindes, es überwiegt und lässt all den Schmerz vergessen. Geburtswehen sind in der Bibel ein häufig verwendetes Bild, um die Zeit vor dem Gericht anzudeuten. Die Zeit vor dem letzten Tag. Um die Zeit auszudrücken, bevor Gott massiv eingreift im Gericht und der Wiederherstellung der Dinge. Paulus schreibt in Römer 8, dass die ganze Schöpfung in Geburtswehen liegt, bis zur Offenbarung der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Auch in Jesaja 26 ist von Geburtswehen die Rede. Und dieser Abschnitt, er beginnt mit an jenem Tag. Und dann wird beschrieben, wie das Volk Schmerzen erleiden wird, wie eine Gebärende, bis alle Toten lebendig werden. Und Gott die Schuld aller Erdbewohner heimsucht. Und bis dahin soll jeder in seine Kammer gehen, die Tür hinter sich abschließen. Wahrscheinlich ein Bild für das Gebet, wie es auch hier in unserem Zusammenhang passt. Und der letzte Grund, eine kleine Weile. Es gibt eine wunderbare Stelle in Hebräer 10, Vers 37. Da wird genau der gleiche Begriff verwendet. Eine kleine Weile. Und wenn hier von einer kleinen Weile die Rede ist, steht es deutlich im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu. Hebräer 10, ich lese mal ab Vers 35. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr dem Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Nach der Auferstehung, auch nach der Geistausgießung zu Pfingsten, schreibt der Hebräerbriefschreiber noch eine kleine Weile. und Jesus wird kommen. Und tatsächlich beschreibt uns die Bibel die Zeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen Jesu häufig als eine kurze Zeit, dass seine Wiederkunft nahe ist, dass es jetzt schon die letzte Zeit ist, dass er bald kommt. Und das bereitet einigen ein bisschen Kopfzerbrechen. Wie kann denn die Bibel von einer kleinen Weile sprechen, von bald, von einer nahen Zukunft und das schon seit 2000 Jahren? Wie kann man das denn eine kleine Weile nennen? Aber ja, im Vergleich mit der Ewigkeit ist es tatsächlich eine kurze Zeit des Wartens. Nur ein Augenblick der Tränen. Und Christus wird kommen mit seinem unvergänglichen, unerschütterlichen Reich. Christus hat auch schon alles vorbereitet und geleistet. Er hat alles vollbracht, was erfüllt werden musste. Und deswegen bedeutet das auch, es ist eine kleine Weile, es ist nahe, in dem Sinne, dass nichts mehr aussteht. Es muss nichts mehr dazwischen geleistet oder erfüllt werden. Nein, Christus hat alles schon bereitet. Er wird wiederkommen. Es ist nahe. Also ich glaube, dass Jesus mit diesem dreifach wiederholten, etwas rätselhaften Satz tatsächlich die Freude seiner Wiederkunft am letzten Welttag meint. Ein Wiedersehen unendlicher Freude für alle, die glauben. Doch dieses Wiedersehen steht in einem ganz engen und festen Zusammenhang mit dem Tag der Auferstehung nach Jesu Kreuzigung. Die Tatsache nämlich, dass er bis zum dritten Tag im Grab lag und dann am Ostersonntag von den Toten auferstanden ist, das ist die Grundlage jeder Freude, die wir erwarten. Es ist die Grundlage der Freude jetzt, in dieser Zeit und für alle Ewigkeit. Jesus hat am Kreuz den Fluch der Sünde getragen. Und dieser Fluch ist überhaupt die Ursache, warum jede Frau im Kreissaal vor Schmerzen schreit und leidet. Das ist die Ursache, warum der Tod für uns Schmerz und Abschied bedeutet in diesem Leben. Warum der Tod überhaupt ein Feind ist und das Leben so abschneidet. Dieser Fluch ist die Ursache für alles Leid, für alle Tränen, für alle Schmerz, für alle Bedrängnis, für allen Hass, für alle Traurigkeit in dieser Welt. Christus hat am Kreuz für die Seinen alle Not getragen, den Fluch überwunden, die Schuld bezahlt. Und damit hat er die Grundlage, das Fundament für Vergebung all unserer Schulden, für Frieden mit Gott, für ewiges Leben. Ja, er hat das Fundament für ewige Freude des Wiedersehens in Herrlichkeit geschaffen. Und ich bin mir sicher, dass die Jünger sich nach der Auferstehung an diesen rätselhaften Satz erinnert haben. Und auch nach der Himmelfahrt und nach Pfingsten haben sie sich sicher damit getröstet, er hat damals doch schon gesagt, eine kleine Weile und ihr werdet mich nicht sehen und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen. Wenn er sogar den Tod bezwungen hat und wir ihn nach dem Grab leibhaftig wiedergesehen haben, erinnert ihr euch an die Freude, die wir hatten am Ostersonntag? Wie viel mehr werden wir doch nun glauben können, dass er auch wiederkommen wird, dass wir ihn wiedersehen werden, wenn er zum Vater aufgefahren ist und versprochen hat, er wird so wiederkommen, wie er in den Himmel aufgefahren ist. Die Freude des Wiedersehens bei Jesu Wiederkunft steht aber auch im engen Zusammenhang mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Wir haben hier in Johannes 16 gelernt, der Heilige Geist ist wirksam in der Gemeinde. Er zeugt von Christus. Er hilft uns in dieser Spannung zwischen dem Leid in dieser Welt, der Gottlosigkeit, der Traurigkeit und der verheißenen, der versprochenen Herrlichkeit bei der Wiederkunft Jesu Christi, uns zu freuen an dem, was Jesus getan hat und wer er ist und was er versprochen hat. Also meiner Meinung nach bezieht Jesus seinen Satz hier hauptsächlich auf sein Kommen am letzten Tag. Und gleichzeitig ist es völlig passend, im Kontext der Wirksamkeit des Heiligen Geistes hier davon zu sprechen, weil es der Heilige Geist ist, der in dieser Zeit der Bedrängnis, in dieser Zeit der Welt, wo die Welt sich freut und die Gläubigen eigentlich viel Grund haben zur Traurigkeit, in dieser Welt der scheinbaren Herrschaft der Sünde, der Gottlosigkeit, in dieser Zeit der Wehen und der Geburtsschmerzen, weil der Heilige Geist uns schon in dieser Zeit etwas schmecken lässt von der Freude des Wiedersehens. Eine Freude, die uns nicht arbeitsunfähig macht, sondern der Heilige Geist kommt, um uns die Freude zu vermehren, sodass wir umso stärker, umso sicherer in den Heimathafen einfahren können. Und darum hier der zweite Punkt, die geistliche Freude inmitten von Leid. Es ist interessant, der Heilige Geist wird im Neuen Testament ganz, ganz eng verbunden mit Freude. Das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, sondern in Gerechtigkeit und Freude im Heiligen Geist. Die Freude ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Das heißt, ja, auch wenn die vollkommene Freude dann ist, wenn Christus wiederkommt und alle Dinge neu macht, der Heilige Geist ist uns gegeben, um hier in dieser Zeit der Gemeinde von Christus zu zeugen, wie wir gehört haben, durch Lehre, durch Vorbereitung, durch Verherrlichung Christi, aber in Freude. Der Heilige Geist wirkt Freude in der Gemeinde. In dem anfänglichen Beispiel der Schiffsbesatzung, da ist die Kraft der Vorfreude sehr anschaulich, finde ich. Man ist noch nicht im Heimathafen, aber die ersten Möwen, die Land verheißen, werden schon sichtbar. Und die ersten Türme der Heimatstadt, die malen sich schon am Horizont ab. Und die ersten Boote mit den entgegenkommenden, sie verheißen, bald sind wir zu Hause. Bald sind wir zu Hause. Und diese Vorfreude ist eine reale Freude. Die Vorfreude des Wiedersehens ist eine reale, ist eine echte Freude. Der Heilige Geist, er verändert das Denken und die Erkenntnis der Gläubigen. Er führt in die ganze Wahrheit Christi ein, sodass wir schon jetzt etwas von Christus schauen dürfen, mit geistlichen Augen. Sicher kennt ihr das, wenn eine Person, die ihr gern habt, in einem fernen Land ist. Irgendwo in Afrika oder in Amerika. Und es ist nicht so leicht, diese Person zu treffen, persönlich zu begegnen. Und man wartet, man sehnt sich vielleicht nach diesem Augenblick des Wiedersehens. Aber dann gibt es immer mal wieder Zeiten, da kann man zumindest am Telefon sprechen, eine vertraute Stimme hören. Oder per Skype am Bildschirm die andere Person sehen. Das ist nicht dasselbe wie die Gemeinschaft, wenn man sich von Angesicht zu Angesicht anschauen kann. Aber es ist doch eine Vorfreude auf das echte Wiedersehen. Paulus beschreibt im Zusammenhang dieser Geisteswirkung in der Gemeinde in 1. Korinther 13, Vers 12. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Durch den Geist dürfen wir Jesus stückweise mehr und mehr erkennen. Mit dem Ziel, dass wir ihn eines Tages von Angesicht zu Angesicht schauen. Der Heilige Geist lässt uns in Vorfreude schon ein Stück weit erkennen die Herrlichkeit Christi. Er wirkt in uns, dass wir vor Freude regelmäßig Ausschau halten, an Deck springen und Jesus mehr erkennen wollen, bis wir Christus sehen, verherrlicht von Angesicht zu Angesicht, ohne Ende, ohne Trübnis. Das, was der Herr geoffenbart hat, das suche und erkenne hier in dieser Zeit immer mehr. Der Heilige Geist, er ist uns als Beistand zur Freude geschenkt, damit diese Erkenntnis, die er uns mitteilt, das, was Christus gesagt hat, das, was er getan hat, das, was er, wer er ist, dass diese Erkenntnis uns jetzt in dieser Zeit mit Freude erfüllt. Dass diese Freude immer wieder, auch in Zeiten von Not, von Leid, von Dingen, die uns betrüben, die uns Sorgen machen, die uns noch etwas vermissen lassen, dass er uns in dieser Zeit immer wieder eine Freude schenkt, kontinuierlich, weil wir wissen, wir dürfen Jesus sehen. Und wir werden ihn eines Tages sehen, von Angesicht zu Angesicht. So wie Jesus die Fragen seiner Jünger aufnahm, so dürfen wir auch durch den Geist erleben, dass so manche Rätsel aufgelöst werden, wenn wir sein Wort studieren und der Heilige Geist uns erleuchtet den Sinn, uns einen Trost gibt, sein Wort in unser Herz verwahrt und einschließt, sodass so manches in Freude umgewandelt wird. Der Heilige Geist errichtet unsere Gesinnung, unser Denken auf diese Freude aus, die uns niemand jemals rauben wird in Ewigkeit, wenn wir Christus sehen, wie er ist. Und selbst in aller Not, in aller Traurigkeit, in allem Stückwerk und aller Frustration in diesem Leben, vergewissert uns der Geist, er tröstet uns mit dieser Freude, die wir haben werden, wenn wir bei Christus sind. Als eine Vorfreude, die eine echte, eine reale Freude ist. Und vor allem lehrt er uns, wie gewiss diese Grundlage der Freude durch Jesus ist. Dass es nicht etwas Ungewisses ist, wo man irgendwie vage darauf hoffen muss, dass man Glück hat. Nein, er schenkt uns doch diese Erlösungsfreude. Dort am Kreuz von Golgatha hat Jesus alles vollbracht, was meine Ewigkeit und die ewige Freude garantiert. Es liegt nicht mehr an meiner Kraft. Es hängt nicht von meiner Beständigkeit ab. Dieses Fundament steht fest, es kann nicht wanken. Dieses Schiff wird nicht kurz vor dem Hafen untergehen. Christus wird die Seinen führen. Er hat alles dafür vollbracht. Und er ist am dritten Tag auferstanden und damit ist bestätigt, alles, was er zugesagt hat, er hat auch die Macht, es auszuführen. Er hat die Macht, es zu Ende zu bringen. Nicht mal der Tod, nicht mal der Sündenfluch konnten ihn halten im Grab. Der Geist belehrt uns, dass uns nichts mehr scheiden kann von der Liebe Christi. Selbst wenn wir uns hier in dieser Welt manchmal verlassen, hilflos, traurig, entmutigt fühlen, in dieser gottlosen Welt, der Heilige Geist errichtet unsere Augen auf die ewige, feststehende Grundlage der Freude, der Erlösungsfreude. Gott hat sein Werk in meinem Leben begonnen. Er wird vollenden, was er angefangen hat. Er ist mächtig, uns in diese ewige Freude hineinzubringen, uns mit Jubel vor sein Angesicht zu stellen. Wir werden Christus wiedersehen. Und diese Vorfreude erhält auch die Dunkelheit dieser Tage. Darum kann Paulus sagen in Römer 12, Vers 12, seid brennend im Geist, dem Herrn dienend, in Hoffnung freut euch. In Bedrängnis harret aus, im Gebet haltet an. Seht ihr, wie der Geist in dieser Freude uns aktiv macht und sogar schenkt die Kraft, dass wir so manche Bedrängnis und Traurigkeit überstehen können. Der Heilige Geist, er lässt uns immer mehr erkennen, wie Christus in seiner Macht alles mit zum Guten wirkt. Auch wenn wir vieles noch nicht verstehen. Der Heilige Geist erlehrt uns immer mehr, von Christus zu verstehen, was uns Freude bringt, bis wir an jenem gesegneten Tag Christus sehen und ihn nichts mehr fragen werden. Aber das darf uns auch ein Trost sein, wenn du einiges nicht verstehst. Wenn du dich fragst, warum geschieht mir dieses Leid jetzt gerade? Warum muss ich diese Traurigkeit erleben? Warum lässt Gott das zu? Ich verstehe es nicht. Und ich finde keine Antwort auf diese Frage. Denke daran. Tröste dich mit dieser Gewissheit. An jenem Tage werde ich ihn nichts mehr fragen. Alle Fragen werden aufgelöst sein in Freude des Schauens. In vollkommener Erkenntnis. Wo alle sagen werden, sich vor alle Gläubigen sich vor Christus niederbeugen werden und sagen, du hast alles gut gemacht. Keine Fragen bleiben mehr aus. Wenn der Herr es dir in dieser Zeit nicht offenbart, lass dir das nicht deine Freude rauben. Gib dich zufrieden mit ausbleibenden Fragen, wenn es dem Herrn so gefällt. Aber tröste dich mit dem, was der Heilige Geist uns auch hier durch das Wort der Schrift in aller Klarheit offenbart und bestätigt, was Jesus versprochen hat. Du wirst keine offenen Fragen mehr haben, wenn du Christus begegnest, sondern du wirst untrübbare Freude haben. Und wie bei diesem Bild des Gebärens, so manche Not, so manches Leid, so mancher Schmerz. Er wird nicht nur ausgetauscht durch Freude. Aus diesem Leid entspringt Freude. Es ist in gewisser Weise eine Art Notwendigkeit, eine Voraussetzung der ewigen Freude. Dass wir hier auch so manche Not, so manche Bedrängnis, so manches Leid, so manche offenen Fragen noch erleiden. Aber alles, was nun geschieht, wird nach Gottes Weisheit fördern, dass deine Freude an jenem Tag überfließend ist. Alles, was dir zukommt, es trägt dazu bei, dass deine Freude am Tag überfließend ist. Und neben dieser Freude der Hoffnung schenkt der Heilige Geist auch Gebetsfreude. Durch die ganzen Abschiedsreden hindurch spricht Jesus immer wieder von dem Beistand, dem Heiligen Geist. Und zwar im Zusammenhang auch immer wieder von dem Trost des Gebets. Ja, etwas, was der Geist in den Gläubigen fördert, in dieser Zeit, bis Jesus wiederkommt, ist das Gebet. Ja, er fördert die Freude des Gebets, die Erhörungsfreude. Durch den Heiligen Geist können wir Gemeinschaft haben mit der ganzen Dreieinigkeit. Wir dürfen als Gläubige durch den Geist wiedergeborene und angenommene Kinder Gottes sein. Und wir dürfen zu Gott als unserem Vater beten. Persönliche, vertraute Beziehung und Gemeinschaft. Das ist das, was uns Freude schenkt, bis zu dem Tag, an dem wir in der Ewigkeit im Himmelreich ihn schauen werden, wie er ist. Doch wir müssen nicht in unserer Autorität oder aufgrund unseres Verdienstes zum Vater beten. Wie oft hast du vielleicht schon mal das Gefühl gehabt, ich bin eigentlich viel zu schlecht, um zu Gott zu beten. Ich bin eigentlich viel zu sündig. Ich habe mich gerade heute und gestern und eigentlich schon die ganze Woche so häufig verschuldet. Ich traue mich gar nicht, Gott zu nahen. Warum sollte er auch nur einer meiner Bitten erhören? Habe ich doch eigentlich nichts als Strafe verdient. Kennst du diese Gedanken?
Kennst du diese Verzagtheit, diese Traurigkeit? Ich kann Gott eigentlich nicht nahen. Wie könnte ich mich erdreisten, ihn um etwas zu bitten, ihn um etwas zu fragen?
Der Geist erinnert uns daran, wir dürfen im Namen Jesu beten. Jesus hat unsere Stelle, an unserer Stelle die Beziehung zum Vater bereinigt. Ein für alle Mal. Was wir den Vater bitten und flehen und anbefehlen, dafür hat Christus die Rechnung bezahlt. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Vers 24, bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Ich denke, damit ist gemeint, dass Jesus erst sterben und auferstehen und in den Himmel fahren musste, um unser Mittler zu werden. Der Vermittler zwischen Gott und Menschen. Und jetzt, wo Christus sein Werk am Kreuz vollendet hat, wo er ausrufen konnte, es ist vollbracht. Versöhnung ist geschehen. Jetzt können wir mit seinem Namen, mit seinem Werk, sein Lohn, sein Frieden, mit all dem, was er erwirkt hat, zu dem Vater kommen. All das, was Christus getan hat, verbindet uns jetzt mit dem Vater. Und deswegen ist die klare Anweisung, hier in dieser Zeit, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Bittet. Wir dürfen alle unsere Sorgen und Anliegen vor den Vater bringen, durch Jesus, unseren Herrn. Und wir dürfen dabei die Freude lebendiger, echter Gemeinschaft haben. Wir dürfen erfahren, der Vater ist ein Hörer des Gebets. Er sorgt sich um uns. Der Heilige Geist, er treibt uns ins Gebet. Ja, er fördert, dass wir im Namen Jesu beten. Und das hat auch eine inhaltliche Konsequenz. Wofür bitten wir eigentlich? Im Namen Jesu zu beten bedeutet auch im Einklang mit seiner Mission und mit seiner Person zu beten. Dass ich nicht um sündige Dinge bete. Dass ich nicht um Dinge bete, die mir eigentlich mehr schaden, als dass sie mir Gewinn sind. Sondern um das bitte, wofür Christus am Kreuz bezahlt hat. Um das bitte, was mir die ewige Freude, zur ewigen Freude gereicht. Nicht nur zu einer sündigen oder einer zeitlichen, oberflächlichen Freude in dieser Welt. Der Geist erhilft uns nun, in unsere Gesinnung so zu reinigen und so zu heiligen, dass wir verstehen, was der Wille des Herrn ist. Dass wir verstehen, die richtigen Prioritäten zu setzen. Dass wir um das bitten, was Christus gemäß ist, was wir wirklich in seinem Namen beten können. Was dazu beiträgt, dass wir uns freuen werden, wenn Christus wiederkommt. Und dafür fleht der Geist sogar mit unaussprechlichen Seufzern, schreibt Paulus. Luther sagte einmal sinngemäß, dass wenn Gott unsere Gebete nicht erhört oder anders erhört, als wir es gebetet haben, dann hat der Vater wohl auf das Seufzen des Geistes in uns gehört. Und das war das bessere Gebet. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Es ist eine wirklich tröstende Zusage. Wenn wir beten, nimmt sich Gott unserer Sache an. Er hört und er erhört. Nicht immer so, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber doch so, dass er es in seine Hand nimmt und zur Freude führt, zum Guten dienen lässt. Alles, was wir bitten, der Vater hört es durch das Werk seines Sohnes. Und der Geist hilft uns, immer mehr so zu bitten und in dem Vertrauen zu beten, dass unser Herz mit Freude gefüllt wird.
eine Vorfreude der Hoffnung und eine Erhörungsfreude des Gebets. Ja, wir dürfen erleben, dass wenn wir durch die Kraft des Geistes in uns zum Vater beten, er uns um Jesu Willen erhört. Er kümmert sich, dass wir in dieser Zeit der Traurigkeit, der Schwachheit, der Ratlosigkeit, der Unruhe uns freuen können. Wie oft habt ihr nicht erfahren, dass der Herr eine Not gewandelt hat, ein Problem aus der Welt geschafft hat, Hilfe gesandt hat, wo ihr es schon gar nicht mehr erwartet habt, wo ihr schon gar nicht mehr wirklich im Glauben dafür gebetet habt? Ist die Freude nicht umso größer? Und die Ermutigung, Gott hilft, er wirkt, ich darf jetzt Gemeinschaft haben mit Gott durch Gebet und er greift auch ein in mein Leben? Gebetslosigkeit führt zu Traurigkeit in dieser Welt. Ich denke, das ist etwas, was uns sehr bewusst sein muss. Wenn wir nicht beten, dann werden wir blind für die väterliche Liebe, mit der Gott uns hilft und beisteht in diesem Leben. Wir sehen plötzlich nicht mehr, wie Gott eingreift, sondern wir sehen nur noch die Traurigkeit, nur noch die Umstände, nur noch die Probleme, nur noch all das, was nicht unsere Freude fördert. Aber da, wo wir beten, da fördert es die Freude inmitten von Leid. Da fördert es Stärke inmitten äußerer Schwachheit. Da fördert es Frieden inmitten der Unruhe dieser Welt. Darum bittet und ihr werdet empfangen. Der Heilige Geist rüstet in uns eine Gebetshaltung, dass wir in Vorfreude und Hoffnung auf das Kommen Jesu und unser Wiedersehen mit ihm beständig bleiben im Gebet und freudig erfahren, auch wenn Christus im Himmel ist, sein Arm ist nicht zu kurz, seine Hand nicht zu schwach, um uns hier in diesem Leben zu erhalten und beizustehen und vielfältig zu helfen und dann Stück für Stück immer mehr schauen zu lassen von der Freude, die uns erwartet. Ich schließe mit einem Zitat von dem Pfarrer Johann Gerhard aus dem 17. Jahrhundert. Er sagt, der Nutzen des von Gebet ist so groß, dass es gar nicht ausschöpfend beschrieben werden kann. Gebet ist die Taube, die, wenn ausgesandt, wiederkehrt und den Ölzweig bringt, nämlich den Frieden des Herzens. Gebet ist, was Gott festhält und nicht lässt, er segnet denn. Gebet ist Moses Stab, der das Wasser des Trostes aus dem Felsen des Heils hervorbringt. Gebet ist Simsons Kinnbacken, der unsere Feinde niederschlägt. Gebet ist Davids Harfe, vor dem der böse Geist flieht. Gebet ist der Schlüssel zu allen himmlischen Schätzen. Möge der Geist uns lehren und uns treiben, zu hoffen und zu beten, damit unsere Freude völlig werde. Amen.